Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Nun, wie versprochen, haben wir heute den zweiten Teil zum Thema Dämonen und wie man sie wieder loswerden kann. Heute ist wieder Konrad Wein bei mir und ich freue mich, dass er weitere Erfahrungen aus der Praxis mit uns teilen wird und uns erklärt, was Dämonen sind, wie man sie wieder los wird und uns auch einige Beispiele dafür gibt, was so in den letzten Monaten und Jahren in der Welt passiert ist, gemäß seiner Erfahrung. Vielen Dank, Konrad, dass du wieder bei uns bist.
Es ist mir eine Freude, bei euch und eurem Publikum zu sein, Ronny. Danke, dass ich da sein darf.
Nun, wir haben schon bei unserem letzten Treffen über Dämonen gesprochen. Dämonen in der Bibel und woher sie kommen. Nun, wir wissen jetzt bereits, dass Dämonen gefallene Engel sind. Wir nennen sie jetzt Dämonen und sie sind hier auf der Erde und machen uns das Leben schwer. Ja, sie versuchen sogar, Menschen zu töten. Wie Jesus schon sagte, Satan war von Anfang an ein Menschenmörder. Nun hast du ja schon einige Erfahrungen mit diesen Dämonen gemacht. Du hast sogar gesagt, dass du Menschen gesehen hast, die von Dämonen besessen waren. Und du hast sogar gesehen, wie die Menschen wieder frei geworden sind. Nun, heute wäre es für uns sehr interessant zu verstehen, wie man sich vor diesen bösen Geistern schützt und wie man auch Menschen vor ihnen retten kann. Nun, wenn ich dich jetzt also frage, wie schützt man sich vor Dämonen? Was würdest du antworten?
Das ist eine gute Frage. Also meine erste Antwort wäre, im Wort Gottes nachzuschauen, denn im Kampf zwischen uns und den Dämonen geht es nicht um Macht, sondern um Wahrheit. Satan ist von Anfang an ein Lügner und jede Versuchung ist eine Lüge. Er sagt, wenn du dies tust, wird es irgendwie gut für dich sein und das ist immer eine Lüge. Deshalb antworten wir auf die Lügen Satans mit der Wahrheit Gottes. Einer meiner Lieblingstexte zu diesem Thema steht in Jakobus Kapitel 4 und wir lesen dort die Verse 7 und 8. Jakobus Kapitel 4, Verse 7 und 8. Und der Apostel Jakobus sagt dies, er sagt, so unterwerft euch nun Gott. Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wenn ich mich also von Satan abwende, wende ich mich tatsächlich Gott zu. Und wenn ich dem Teufel widerstehe, indem ich mich von ihm abwende, wird er vor mir fliehen. Wenn ich mich Gott nähere, mein Gesicht und mein Herz meinem himmlischen Vater zuwende, dann spricht Gott, dass er sich mir nähern wird. Und Gott, insbesondere Jesus, hat nie einen Kampf mit Satan verloren. Die erste Sache ist also eine Herzenseinstellung. Manche Menschen wollen ein Leben der Unterhaltung und des Vergnügens, aber sie wollen nicht, dass Jesus der Herr ihres Lebens ist. Das heißt, sie wollen von allen Dämonen, die sie belästigen, frei sein. Sie wollen, dass Jesus sie frei macht, aber sie können nur frei bleiben, wenn sie ihn als Herrn des ihres Lebens akzeptieren. Und so leben viele Menschen im Westen ein säkulares Leben. Sie wollen frei sein, aber sie wollen sich nicht Gott widmen. Die Realität ist aber folgende. Wenn sie befreit wurden, aber ihr Leben nicht mit dem Heiligen Geist füllen, dann kommen die Dämonen zurück und machen ihr Leben schlimmer als zuvor. Das Wichtigste ist also, sich im Glauben an Jesus Christus als Herrn und Retter zu wenden, denn nur er hat die Autorität, die Dämonen aus unserem Leben zu vertreiben. Die zweite wichtige Sache, über die wir nachdenken müssen, ist, dass wir uns nicht nur von Satan abwenden, sondern auch von der Sünde. Die Sünde ist nämlich ein offenes Tor oder sozusagen eine geistliche Erlaubnis für Satan und seine Dämonen, in meinem Leben einzudringen. Wenn Satan mich also in Versuchung führt und ich dieser Versuchung nachgebe, dann erlaube ich im Grunde den Lügen Satans, die Kontrolle über diesen Teil meines Lebens und Wesens zu übernehmen. Es mag auch nur eine Dimension dessen, was ich bin, sein. Aber wenn ich diese Sünde hege und sie geheim halte, manchmal sagen Männer ihren Frauen nicht, was sie tun und umgekehrt auch, dann führt es zu einer versteckten, gehegten Sünde, einem Familiengeheimnis, könnte man sagen. Dann weiß Satan, okay, ich habe die Erlaubnis, in deinem Leben in diesem Bereich zu handeln. Und wenn Satan hereinkommt, verändert er den Charakter, er verändert die Perspektive, genau wie wenn wir unsere Augen auf Jesus richten und sich in unserem Leben die Früchte des Geistes zeigen. Liebe, Freude, Hoffnung, Frieden, Sanftmut, Selbstbeherrschung und Geduld. Wenn wir also zulassen, dass Satan in unser Leben eindringt, dann spiegeln unser Charakter, unser Denken und unsere Sprache etwas von Satans Charakter wider. Dieser ist zerstörerisch, gewalttätig und abscheulich und fühlt sich zur Sünde hingezogen. Also halte ich mein Leben frei von Satans Unterdrückung, indem ich danach strebe, ein heiliges Leben zu leben und die Sünde zu meiden. Nun, wenn ich wissen will, was Sünde ist, schaue ich im Wort Gottes nach. Also ich vermeide nicht nur die Sünde, sondern ich lebe das, was die Bibel das Leben im Geist nennt. Das christliche Leben ist also nicht nur die Abwesenheit der Sünde, sondern auch die Gegenwart der Güte Gottes in meinem Leben. Es ist ein Leben, in dem ich danach strebe, meinem Nächsten zu dienen, meinem Nächsten zu lieben wie mich selbst, meine Familie aufopferungsvoll zu lieben, so wie Gott mich zuerst geliebt hat. Also versuche ich, ein christliches Leben zu führen, das durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und Gottes Güte, die durch mein Leben fließt, gekennzeichnet ist. Es geht also nicht nur darum, sich von der Sünde abzuwenden, denn dann bleiben die Regale geistlich gesehen leer, sondern es geht darum, diese Regale mit der Güte Gottes zu füllen. Also, es geht darum, ein Leben der Heiligkeit zu führen, eine Abkehr von der Sünde. Nun, der Apostel Paulus lehrt uns in Philipper Kapitel 4, dass wir unsere Gedanken mit dem füllen sollen, was gut, ehrenhaft, rein, edel und heilig ist. Denn das Schlachtfeld zwischen Christus und Satan ist nicht in meinen Händen oder in meinem buchstäblichen Herzen, sondern in meinem Verstand. Und deshalb muss ich mich fragen, womit ich meinen Geist füllen will. Fülle ich meinen Geist mit dem, was ehrenhaft und wahr ist? Oder fülle ich meinen Geist mit Schmutz, Lügen und Gewalt? Denn mein Geist wird dafür einen Geschmack entwickeln, womit ich ihn fülle, und er wird mehr davon wollen. So sollte ich als Christ meine Gedanken hüten. Ich soll jeden Gedanken gefangen nehmen und Christus unterwerfen. Ich soll dafür sorgen, dass mein Geist sich nicht an dem labt, was mich erniedrigt oder mich innerlich moralisch beschmutzt. Eine meiner Lieblingsautorinnen heißt Ellen White. Und sie hat einige unglaubliche Schriften verfasst. Sie ist die meist veröffentlichte weibliche Autorin in der Geschichte der Menschheit. Und ich denke, dass alle eure Zuschauer sie auch lesen sollten. Eines ihrer Bücher heißt Sieg der Liebe und handelt vom Leben Jesu Christi. Wenn ich dieses Buch lese, und ich glaube, dass sie von Gott inspiriert wurde, wenn ich also ein Kapitel dieses Buches lese, fühle ich mich innerlich rein. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich fühle mich moralisch rein, dass Gott mich irgendwie gereinigt hat und dass am Ende des Lesens eines Kapitels ich ein anderer Mensch bin als der, der sich vor dem Lesen des Kapitels hingesetzt hat. Also zu kontrollieren, was in meinem Geist eindringt und meinem Geist absichtlich nur mit ihm zu füllen, was erbaulich und wahr und rein und moralisch ist, ist heutzutage eine echte Herausforderung. Denn in den Nachrichten, im Internet, in Hollywood oder in der Musik sind die Themen nicht rein, heilig, erbaulich und ehrenhaft. Wir sehen uns Hollywood an, wo in einem Film ein Mann eine Affäre mit einer Frau hat und es als positiv dargestellt wird. Es ist wie die verbotene Frucht, aber Hollywood erzählt nie die wahre Geschichte, nämlich die der Verwüstung, des Herzschmerzens und der Krankheit, die zur Ehebruch dazugehören. Es gibt also viele Dinge, die ich tun kann, um mich vor dämonischen Angriffen zu schützen.
Und diese Dinge, wenn ich also falsche Gedanken habe oder böse Ideen in mein Hirn eindringen lasse, das wäre dann ein offenes Einfallstor für den Teufel. Er wird dann versuchen, mich in irgendeiner Weise zu beeinflussen, sodass sich mein Charakter und mein Standpunkt verändert.
Und der Apostel Paulus beschreibt genau das, was du gesagt hast, in Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Und es ist eine wunderschöne Verheißung. Es ist ein Gebot und eine Verheißung zugleich. Aber in Römer Kapitel 12, Vers 2, sagt der Apostel Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und dieses Wort gleichförmig, also die Welt ist wie ein Töpfer und ich bin wie Ton, wir sollen uns nicht nach dem Beispiel dieser Welt formen lassen. Diese Welt ist voller Gewalt, Schmerz und Leid, aber was soll geschehen? Ich soll durch die Erneuerung meines Sinnes verwandelt werden. Als Beispiel, wir alle haben Nervenbahnen in unserem Gehirn. Und es gibt einen Auslöser, sagen wir, ein Mann sieht sich zum Beispiel einen Porno mit einer blonden Schauspielerin an. Später beim Einkaufen geht eine Frau mit der gleichen blonden Haarfarbe an ihm vorbei. Sein Gehirn sieht das und das löst die Erinnerungen an den Porno aus und das erzeugt eine Nervenbahn im Gehirn. Als Christ werde ich also nicht nur mein äußeres Leben ändern, sondern Gott will, dass ich mein Leben von innen heraus ändere. Das heißt, mein Denken, welches die neuronalen Bahnen verändert. Wenn ich also hungrig, wütend, einsam oder müde bin, was die klassischen Auslöser für bestimmte sündige Verhaltensweisen sind, bedeutet die Erneuerung des Denkens, dass wenn ich diesen Auslöser habe, wie wenn der Mann das blonde Haar sieht, mein Denken erneuert wird. So habe ich nicht mehr die Bilder von Pornografie im Kopf, sondern ein gesundes Bild. Sagen wir, meine Mutter hat blondes Haar und so habe ich dann zum Beispiel angenehme Erinnerungen an meine Mutter. Wir sollen eine Erneuerung unseres Geistes erfahren und das bedeutet, dass wir neue Nervenbahnen schaffen müssen. Wenn dann ein Auslöser oder ein bestimmtes Bild vor uns auftaucht, konzentriert sich unser Geist auf gesunde Gedanken und nicht auf sündige Gedanken.
Das ist sehr interessant. Ich habe diese Idee noch nie zuvor gehört. Auch der Bibelvers ist sehr passend.
Ja.
Es gibt also einen Weg, wie wir uns selbst schützen können, um ein reines und sauberes Denken zu haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Satan in unsere Gedanken eindringt. Nun ist mir mal aufgefallen, dass in verschiedenen Kirchen auf der ganzen Welt es in den Gottesdiensten so aussieht, als würde dort nicht Gottes Geist am Werk sein, sondern vielmehr ein böser Geist. Könntest du uns einen Rat geben, wie wir unsere Kirchen vor bösen Geistern schützen können?
Ich denke, das Wichtigste ist, einfach darüber zu sprechen, denn es ist in den Kirchen oft ein Tabuthema. Es gibt Teile der Welt, in denen die Menschen in der Kirche nicht einmal glauben, dass Satan existiert oder dass Dämonen existieren. Sie denken, dass dies nur ein primitiver Aberglaube ist. Und wenn diese Dinge, die du erwähnt hast, geschehen, glauben sie nicht, dass sie von Satan kommen, weil sie nicht glauben, dass Satan existiert. In anderen Teilen der Welt wissen die Menschen, dass Satan existiert und sie haben Angst vor ihm. Aber sie wissen nicht, wie sie Gott in einer Weise anbeten können, die Gottes Charakter widerspiegelt. Sie beten Gott in einer Weise an, die fast den Satansanbetern ihrer lokalen Gemeinschaft gleicht, weil das ihr Verständnis von Anbetung ist. Es ist wichtig, dass man als erstes offen über diese Dinge redet, dass man darüber predigt und das Bewusstsein für diese Themen schafft, damit die Menschen verstehen, dass alles, was im Leben geschieht, irgendwo einen Ursprung hat. Diese Dinge geschehen nicht zufällig. Entweder sind sie von Gott oder von Satan. Und um das zu verstehen, okay, wir sprechen nun im Zusammenhang als Missionare, sagen wir zum Beispiel, dass du ein Muslim bist und du während des Ramadans fastest. Als Christ würde ich dir sagen, dass Muslime während des Ramadans fasten, weil es ihnen von Mohammed, dem Propheten des Islam, befohlen wurde. Aber auch Jesus hat in Matthäus Kapitel 6 gesagt, wann immer ihr fastet. Also fasten auch die Anhänger Jesu, aber nicht, um sich das Heil zu verdienen, sondern um Demut vor Gott zu zeigen. Und so würde ich dich als muslimischen Freund ermutigen, weiter zu fasten, nur nicht unbedingt mit demselben Verständnis, das man im Islam hat, weil es keine heilsbringende Handlung ist. Aber wenn du als Muslim sagst, ich muss einmal in meinem Leben zu Hadsch nach Mekka gehen, weil es für die Erlösung notwendig ist, dann würde ich sagen, nun Bruder, laut dem Evangelium ist die Erlösung eine Gabe Gottes und nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Epheser 2, Vers 8 und 9, deshalb brauchst du nicht zur Hadsch zu gehen. Sie ist nicht notwendig für die Erlösung. Wenn wir also mit Menschen arbeiten, müssen wir fragen, ob diese Praxis mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Wenn ja, dann lassen wir sie fortbestehen. Oder die Form dieser Praxis ist mit der Schrift zu vereinbaren, aber wir müssen ihr eine neue christliche Bedeutung geben, wie beim Fasten und dem Ramadan. Man kann aus christlicher Sicht fasten, aber nicht mit muslimischem Verständnis. Und es gibt einige Dinge in der Kirche, also in der örtlichen Gemeinde, die einfach nicht mit dem Evangelium vereinbar sind, sei es in der Form oder in der Bedeutung. Und wir müssen den Menschen helfen, diese Sache zu untersuchen. Das ist der Prozess der Kontextualisierung, der sicherstellt, dass alles, was in der örtlichen Kirche geschieht, in Form und Bedeutung mit der Heiligen Schrift übereinstimmt.
Weißt du, ich war einmal in Simbabwe, in Afrika. Da war ein junges Mädchen, vielleicht war sie 17, 18 Jahre alt, und sie hatte auf einer Beerdigung Kontakt mit einem Dämon. Sie war dort eingeladen und es wurde dort Voodoo praktiziert. Als sie von dieser Beerdigung zurückkam, hatte sie große Angst. Nun, sie wohnte in einem Waisenhaus, das ich gerade besuchte, und mitten in der Nacht fing sie plötzlich an zu schreien. Nun, man sah nach ihr, um ihr zu helfen. Und das Problem war diese Stimme, wie sie sagte. Er ruft mich, meinte sie. Und wir fragten, wer ruft dich? Und sie nannte dann einen weiblichen Namen, aber sagte, er ruft mich. Und so fragten wir, wo ist er und was will er? Sie antwortete, er steht draußen vor dem Tor und ruft mich herauszukommen. Ansonsten würde er mir etwas Schlimmes antun. Und wir sagten, weißt du, dass du von einem Dämon gerufen wirst? Ja, aber er kann nicht reinkommen, sagt sie. Er muss außerhalb der Tore bleiben. Aber er ruft mich herauszukommen. Nun, das ist nur ein Teil der Geschichte, sie geht natürlich weiter. Aber ich möchte diesen interessanten Punkt herausheben, dass es dem Dämon nicht möglich war, durch das Tor zu dem christlichen Waisenhaus zu gehen. So stand er draußen und rief sie, damit sie doch rauskommt, mit ihm in diesen Wald geht. Und wer weiß, was er da mit ihr gemacht hätte. Und wir baten sie, auf gar keinen Fall rauszugehen. Wir beteten dann mit ihr und am Ende verschwand dieser Dämon. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass dieser Dämon nicht in der Lage war, heiligen Boden zu betreten. Nun, wenn wir etwas mit unseren Gottesdiensten falsch machen und bewusst falsche Gottesdienste feiern, dann hindert die Dämonen nichts mehr daran, dazuzukommen. Sie können also mitten unter uns erscheinen.
Ja, das ist ein gutes, wirklich interessantes Szenario, das du da angesprochen hast. Und es ist eine ziemlich komplexe Antwort. In Markus Kapitel 1, Abvers 23 wird von einem Mann in der Synagoge erzählt, der dem Sabbatgottesdienst und den Lobgesängen Jehovas zuhört und der Lesung des Alten Testaments, der Heiligen Schrift. Als Jesus schließlich zum Sprechen aufsteht, schreit der Geist und sagt, ich weiß, wer du bist, Jesus von Nazareth, der Heilige Israels. In dieser Geschichte sehen wir also einen Mann, der am Sabbat in der Synagoge sitzt und niemand bemerkt, dass er einen Dämon bei sich hat. Ich glaube nicht, dass die Juden damals in diesem Sinne dachten. Wir wissen auch, dass wenn wir einen Ort der Anbetung Gott weihen, wenn wir Gottes Heiligen Geist bitten, diesen Ort zu erfüllen, es den Dämonen sehr schwer fällt, diesen Ort zu betreten. Man bittet Gottes Engel, über diesen Ort zu wachen. Und wie du sagtest, in diesem Fall konnte der Dämon die Kirche nicht betreten, weil er wusste, dass dies ein gottgeweihter Ort ist. Ich denke also, dass wir dies sehr ernst nehmen müssen. Es gibt viele Kirchen, die nur die Plattform weihen und den Rest des Saals für die sogenannten Gemeinschaftsveranstaltungen offen lassen, damit sie flexibel sind. Somit können sie dort Partys feiern und andere Spiele und soziale Aktivitäten veranstalten, denn der einzige Teil, der dem Dienst Gottes geweiht ist, ist die Plattform oder das Podium, auf der gepredigt wird. Deshalb denke ich, dass wir unseren Mitgliedern beibringen müssen, dass das, was im Hause Gottes stattfindet, heilig sein muss. Wir sehen, dass Gott uns in der Heiligen Schrift offenbart hat, wie er angebetet werden möchte. Und wenn wir uns entscheiden, andere Dinge zu tun, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Zum Beispiel, meine Frau hat ein Lieblingsrestaurant und wenn sie an unserem Hochzeitstag sagt, lass uns an unserem Hochzeitstag etwas essen gehen, dann weiß ich, wohin sie gehen möchte. Wenn ich aber auf dem Weg dorthin sage, nein, lass uns einfach hier zu McDonald's gehen, dann ist das eine Beleidigung für meine Frau, denn ich weiß ja, was sie möchte und was sie glücklich macht. Wenn Gott also in der Heiligen Schrift offenbart hat, wie wahre Anbetung aussieht und wir uns entscheiden, etwas anderes zu tun, das einen heidnischen Hintergrund widerspiegeln könnte, dann öffnen wir uns für Probleme.
Nun, ich erinnere mich an ein Zitat von Ellen White, in der sie über so Zeltversammlungen ihrer Zeit schrieb. Und was da geschah, gilt auch für unsere Zeit. Es gab dort Geschrei, Trommeln, Musik und Tanz. Und dann sagt sie weiter, dass Dämonen in Menschengestalt in diese Versammlungen eindrangen, um die Menschen zu verwirren. Also ich glaube, wenn wir schlechte Musik in unseren Kirchen haben oder einen falschen Gebetsstil oder Dinge solcher Art, dann ist es für Dämonen leicht, hereinzukommen und die Menschen in Bezug auf das Evangelium zu verwirren. Deshalb glaube ich, dass wir darauf achten müssen, unsere Kirchen vor solchen Dingen reinzuhalten. Es ist vielleicht dasselbe, was du über das persönliche Leben gesagt hast. Man muss sein Leben rein und sauber halten. Ebenso sollten unsere Ältesten und Pastoren und auch wir als Mitglieder darauf achten, dass unsere Gottesdienste rein und sauber sind. Und das wäre dann, wie du sagst, eine Art Schutz.
Ja, nun was den Gottesdienst angeht, so gab es im Alten Testament im Tempel Salomos keine Rhythmusinstrumente. Es gab zum Beispiel Harfen und Trompeten, aber keine Trommeln. Es gab nichts, was einen Takt vorgab. Also es gab kein Rhythmusinstrument, nicht was einen Takt vorgab.
Und was ist mit diesen Tamburinen?
Nun, Tamburine sind kein Rhythmusinstrument. Es gab schon mal Fälle, als ich in einer Kirche war, wo sie einen bestimmten Rhythmus auf Trommeln spielten. Ich war mit einigen Freunden aus Westafrika dort und sie sagten, dass dieser Rhythmus in Westafrika benutzt wird, um die Geister zu rufen. In Großbritannien, Amerika oder im Westen ist man es sich nicht bewusst, aber es ist ein Rhythmus, der benutzt wird, um die Geister zu rufen. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass wir als Christen aus der ganzen Welt einander zuhören, voneinander lernen und erkennen, dass das, was ich für eine scheinbar unschuldige Praxis halte, für einen Christen aus einem anderen Teil der Welt eng mit dem Okkulten und mit der Geisterbeschwörung verbunden ist.
Es ist etwa so wie damals, als Mose und Josua zusammen auf dem Berg waren und Josua sagte, ich höre unten im Lager Krieg. Und Mose sagte, nein, es ist rhythmischer Gesang, denn er kannte das von Ägypten. Und was taten sie? Sie beteten das Bild des Tieres an.
Ja.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Danke für die Beantwortung dieser Frage. Nun, dann gibt es noch eine weitere Frage, die ich dir gerne stellen würde. Es geht jetzt ein wenig in eine andere Richtung, aber mich würde interessieren, hast du jemals besessenen Menschen geholfen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das schon mal gemacht hast. Wie sieht so eine Austreibung aus?
Wenn ein Dämon aus jemandem herauskommt, kann er verschiedene Erscheinungen haben. Oft ist der Körper der Person sehr angespannt. Oft kommen seltsame Geräusche aus ihr heraus. Die Augen sehen seltsam aus, das Gesicht sieht seltsam aus, die Stimme ist seltsam. Und wenn ein Dämon herauskommt, gibt es bestimmte Erscheinungen. Zum einen sieht es so aus, als würden sie husten oder sich erbrechen. Also hust, hust, hust. Oder so ähnlich. Und manchmal gibt es einen lauten Schrei. Also wenn etwas herauskommt, wie ein langes Aha, wenn es herauskommt. Die Person krümmt sich vielleicht nach vorne und hält sich die Brust oder den Bauch. Aber das häufigste Symbol oder Zeichen dafür, dass jemand befreit wurde, ist ein Zeichen des Friedens in seinen Augen. Sie sehen dich an und haben oft fast keine Erinnerung mehr an das, was gerade passiert ist. Es ist, als hätten sie die Zeit verloren. Wenn man in ihr Gesicht schaut, sieht man einen Frieden, den man noch nie zuvor in ihrem Gesicht gesehen hat. Fast wie, wenn man einem Kind ein Eis gibt und es zum ersten Mal daran leckt, dann breitet sich diese Freude auf seinem Gesicht aus. Das ist der Blick, den man auf dem Gesicht eines Menschen sieht, wenn ein Dämon aus ihm herausgekommen ist. Es gibt also verschiedene Erscheinungsformen. Manchmal sieht man, wie wir in dem ersten Teil gesagt haben, eine Frau, die sich wie eine Schlange auf dem Boden bewegt, oder ein Mann, der bewusstlos auf dem Boden liegt. Oder wenn man in Markus Kapitel 5 nachschaut, als Jesus den Dämon aus dem Besessenen austrieb, da heißt es, dass er bekleidet und bei klarem Verstand war. Weil der Kampf mehr im Verstand stattfindet als irgendwo sonst, kann man ein Gespräch mit ihnen führen und man sieht Frieden in ihren Augen und man merkt eine Ruhe in ihrem Sprechen. Ihre Hände sind ruhig und man erkennt, dass dies eine neue Schöpfung ist, dass Jesus diese Person befreit hat und sie jetzt nicht einfach zu dem zurückkehrt, was sie war. Jesus macht sie zu einer neuen Schöpfung und er gibt ihnen einen himmlischen Frieden in ihrem Gesicht und in ihren Augen. Wo vorher Konflikt und Terror herrschten, herrscht jetzt Frieden und Hoffnung.
Mir gefällt der Gedanke, als Jesus diesen Mann am See befreit hat, oder vielmehr diese beiden Männer, die bei den Gräbern waren. Die Jünger flohen. Und als sie und auch die Schweinehirten zurückkamen, sahen sie diese Männer dort bekleidet und fragten sich, woher diese Männer wohl das Gewand hatten. Nun, es muss von Jesus gekommen sein. Was für ein schönes Symbol. Jesus gab ihnen sein Gewand der Gerechtigkeit. Als Jesus ihm dieses Gewand der Gerechtigkeit gab, da war er ruhig und saß neben ihm und er war wirklich völlig verändert. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Dämon einen Menschen verlassen hat. Ich glaube also, ich erinnere mich an 2 oder vielleicht 3 Begegnungen in meinem Leben, wo ich mir ziemlich sicher war, dass ich eine besessene Person gesehen habe. Sie sahen wirklich schrecklich aus. Sie waren so aggressiv und verwirrt. Aber eine Austreibung habe ich selber live noch nie gesehen. Ich habe nur von Menschen gehört, die dabei waren, dass sie mir sagten, dass man so einen Schrei hören kann, wenn die Besessenen befreit werden. Und das ist ja auch genau das, was du beschreibst.
Ein lauter Schrei.
Ein lauter Schrei, ja.
Und wir sehen in den Evangelien, dass die Dämonen mit Schreien herauskamen. Sie kamen also mit einem Schrei heraus, ungefähr. Ah! Manchmal, wenn ein Dämon herauskommt, wird die Person umgeworfen und liegt auf dem Boden, als ob sie bewusstlos wäre. Auch als Jesus Dämonen austrieb, dachten sie manchmal, das Kind sei tot. Aber dann wurde das Kind wieder lebendig. Es war also nicht wirklich tot, sondern vielleicht nur bewusstlos. Die psychologische und physiologische Wirkung der Dämonenaustreibung war so stark, dass das Kind einfach da lag, als wäre es schon tot. Es gibt also verschiedene Anzeichen dafür. Und wie gesagt, man sollte nicht danach suchen, aber in manchen Teilen der Welt ist es offensichtlicher als in anderen. Wenn man also nach Afrika oder in Teilen Indiens oder Südostasiens geht, wird man es sehen. Denn die Menschen laden Dämonen ausdrücklich ein, sie zu besetzen, und so ist die Austreibung auch ein sehr deutlicher Prozess. Wenn wir also evangelisieren, ist es wichtig, wie in der frühen Kirche, als die Menschen im 2. und 3. Jahrhundert Christen werden wollten, an dem teilzunehmen, was als Katechumenat bekannt war. Sie wurden katechumenisiert, das heißt, sie wurden in Lehre und christlichem Lebensstil geschult. Und oft wurden die Taufen für die jährliche Passafzeit reserviert. Aber nach dem Katechumenat und vor der Taufe, so lesen wir bei den frühen Kirchenvätern und in den Aufzeichnungen der frühen Kirche, gab es einen Reinigungsprozess. Die Menschen kamen aus einem heidnischen Hintergrund und hatten ihr ganzes Leben lang zum Beispiel Mars oder Venus verehrt. Und dieser Geist wollte sie nicht loslassen. Es gab also einen Befreiungsprozess, der am Tag vor dem Passafest oder Ostern oder wie auch immer sie es nannten, stattfand. Dann wurden sie getauft und konnten am Liebesmahl, dem Abendmahl des Herrn, das sie täglich feierten, teilnehmen. Die frühe Kirche nahm also die Notwendigkeit, Menschen zu befreien, bevor sie in die Kirche eintraten, sehr ernst. Heutzutage tun wir das nicht mehr. Wir evangelisieren, wir laden Menschen ein, ihr Leben Jesus zu übergeben, aber wir gehen einfach davon aus, dass keine Geister in ihnen hängen. Wenn sie also in die Kirche kommen, bringen sie oft, ohne es zu wissen, einen Geist mit. Wenn man aber mit jemandem in Westafrika, Haiti oder Südostasien arbeitet, wissen sie, dass es einen Geist gibt und sie wollen befreit werden, bevor sie sich taufen lassen.
Mhm. Dann noch mal eine Frage zu der Befreiung von solchen Menschen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie du oder deine Mitarbeiter diese Geister ansprecht. Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit ihnen sprichst? Also wir wissen ja aus der Bibel, dass manchmal, wenn die Apostel im Namen Jesus sagen, fahret aus, dass die Dämonen die Person dann verließen. An anderen Stellen in der Bibel lesen wir aber auch, dass es manchmal nicht funktioniert. Was sagt deine Erfahrung? Wie sprichst du diese Besessenen an?
Das ist eine wirklich gute Frage. Im Westen ist Befreiung meist ein sehr ruhiger Prozess. Es geht mehr um das Bekenntnis der Sünde, um Reue. Das heißt, die Abkehr von der Sünde. Es geht um die Zurechtweisung Satans, um die Aussage, dass er in diesem Bereich meines Lebens keine Autorität mehr hat. Und um die Bitte an den Heiligen Geist, das Leben dieser Person zu erfüllen. Das kann ein sehr einfacher Prozess mit Gebet und Salbung sein. In Afrika oder Südostasien, wo die dämonische Besessenheit viel offensichtlicher ist, funktioniert derselbe Prozess vielleicht nicht so gut. Dort kann der Dämon sagen, dass diese Person ihm gehört. Er kann durch diese Person sagen, dass man sie nicht haben kann, dass diese Person zu seinem Reich gehört. In diesen Teilen der Welt kann der Befreiungsprozess manchmal 10 Minuten, manchmal aber auch 3 Tage in Anspruch nehmen. Es gab einen Fall, den wir bei AFM, Adventist Frontier Missions, auf den Philippinen hatten, wo Besessenheit durch Dämonen in den Bergen der Philippinen sehr verbreitet ist. Ein Mädchen hatte einen Dämon, der sie zu Boden warf und ihren Kopf auf die Felsen schlug. Sie blutete, und wenn ihr nicht jemand half, würde sie sterben. Zu dieser Zeit waren gerade einige Studentenmissionare vor Ort, die nicht wussten, was sie tun sollten. Sie wollten aber sicherstellen, dass sich niemand selbst verletzen kann, denn in diesem Teil der Welt gibt es viele Felsvorsprünge, und wir wollten sicherstellen, dass sie nicht von einem Felsen springt. Die Missionsstudenten fesselten sie und legten sie in ihr Bett und sagten, sie dürfte das Bett nicht verlassen. Sie fesselten sogar ihre Hände an das Bett, damit sie es nicht verlassen konnte. Nun, der Dämon war darüber nicht glücklich und es gab einen Kampf. Jedes Mal, wenn sie auf die Toilette gehen ließen oder um etwas zu essen zu holen, warf der Dämon sie zu Boden und schlug ihr Gesicht auf den Boden, wodurch sie noch mehr verletzt wurde. Schließlich ließen sie sie auf dem Bett liegen und fütterten sie auf dem Bett, ließen sie aufstehen, um auf die Toilette zu gehen und begannen über ihr zu beten. Dann trafen einige unserer Berufsmissionare ein, die einen Gebetskreis bildeten und für das Mädchen zu beten begannen. Aber jedes Mal, wenn jemand zu beten begann, bekam sie schreckliche, schreckliche Kopfschmerzen. Es fühlte sich an, als würde ein Messer in den Kopf hineinstechen. Also hörten sie auf zu beten und sagten, ich kann nicht beten. Dann fing die nächste Person an zu beten und auch sie bekam diese stechenden Kopfschmerzen. So ging es im Kreis herum und niemand konnte beten und jedes Mal, wenn jemand zu beten begann, spürten sie diesen schrecklichen, stechenden Schmerz. Irgendwann sagten sie dann, das schaffen wir nicht. Also baten sie Menschen in anderen Teilen der Welt, für das Mädchen zu beten. Schließlich wurde sie befreit, aber der ganze Prozess dauerte über 3 Wochen. Wir sehen es auch in den Evangelien, in der Geschichte von Maria Magdalena, die Jesus von 7 Geistern befreit hat. Es wird nicht gesagt, ob dies einmal, zweimal oder bei 7 verschiedenen Gelegenheiten geschah. Wir wissen es einfach nicht. Aber wir wissen, dass wenn Jesus Menschen befreit hat, es ihm immer gelungen ist. Aber heute kann eine Befreiung manchmal eine halbe Stunde und manchmal 3 Tage dauern. Manchmal betet und fastet die Gemeinde eine ganze Woche lang mit der Person. Dann versammeln sich die Ältesten mit den Diakoninnen, Männern und Frauen, die im Dienst zusammenarbeiten, um diese Person, und es kann 5 bis 6 Stunden dauern. Wir haben Missionare, die erzählten, dass sie für eine Frau beteten, als es einen Schrei gab. Ein Dämon kam heraus und als sie zum Fenster schauten, war da ein Gesicht, das zum Fenster hereinschaute, ein schreckliches Gesicht. Aber da das Gesicht jetzt außerhalb des Fensters war, also außerhalb des Hauses und nicht im Haus, weihten sie das Haus und baten um den Heiligen Geist, diesen Ort zu erfüllen. So ist es also von Person zu Person unterschiedlich und hängt auch vom Ausmaß der Beschäftigung mit dem Okkulten ab. Und sich stark mit dem Okkulten beschäftigt hat, kann es viele Tage dauern, bis alle Geister die Person verlassen.
Diese Geister fahren also nicht alle auf einmal aus?
Es kann sein, dass sie eine nach dem anderen herauskommen. Und wenn einer von ihnen herauskommt, denkt man, dass die Arbeit getan ist und man geht. Aber es sind immer noch Geister vorhanden. Es gibt ein ausgezeichnetes Buch mit dem Titel Der Geist des Regenwaldes. Und es ist die Geschichte eines Schamanen, der im brasilianischen Regenwald lebt, an der Grenze zu Venezuela. Es ist eine wahre Geschichte, die erzählt, dass er viele Geister hatte, männliche sowohl als weibliche Geister. Sie erfüllten alle seine Bedürfnisse. Sie versorgten ihn, aber sie ermutigten ihn auch, seine Nachbarn zu bekämpfen. Und seine Nachbarn hatten dieselben Geister, die sie auch ermutigten, ihn zu bekämpfen. Und so kam es zu ständigen Kriegen, denn die Geister ermutigten die Menschen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Schließlich fand er einige Missionare, die schon seit vielen, vielen Jahren am Fluss lebten. Ich glaube, es waren Baptisten. Die Geister hatten immer gesagt, sie sollten sich von ihnen fernhalten. Aber die Gemeinde dieses Schamanen war entweder durch Krieg oder Malaria am Aussterben. Also sagte er, ich habe nichts zu verlieren, lass mich zu den Missionaren gehen und mit ihnen reden. Und er sprach mit den Missionaren und sie befreiten ihn im Namen Jesu Christi und er wurde Christ. Dann wurde sein ganzes Dorf christlich und diese Todesfälle hörten auf. Auch brachten die Missionare Medizin gegen die Malaria und es gab keine Kämpfe mehr mit den Nachbardörfern. Nun, zur gleichen Zeit gab es einige sehr berühmte Anthropologen aus Frankreich, die einige der vielleicht bekanntesten anthropologischen Bücher in den 1990er Jahren über diesen Stamm geschrieben haben. Ich glaube, es war der Yanomami-Stamm und sie hatten über die Wiederherstellung von Eden und die Rückkehr nach Eden aus einer anthropologischen Perspektive geschrieben. Nun, die Dorfbewohner mochten die Anthropologen nicht. Dann ging dieser Schamane Mitte der 90er Jahre zu einer Konferenz in Colorado und gab sein Zeugnis ab. Er sagte, ihr Anthropologen kommt und studiert uns, aber wir studieren auch euch. Und uns gefällt nicht, was wir sehen, weil ihr euch an unseren Kindern und unseren Frauen vergreift, uns Alkohol bringt und Gewehre schenkt. Aber er sagte, die Missionare geben uns Medizin gegen Malaria und sie helfen uns, zum ersten Mal Liebe zu erfahren. Und durch die Missionare werden wir von den Geistern befreit. Er sagte, uns interessiert nicht, was ihr Anthropologen zu sagen habt. Uns interessiert, was die Missionare zu sagen haben. Es war ein beeindruckendes Zeugnis. Das Buch heißt Der Geist des Regenwaldes. Und ich empfehle jedem, der die Sendung sieht, es zu lesen. Es beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse im Leben dieser Schamanen und Dorfbewohner sehr detailliert und anschaulich. Und dieser Kampf findet auch hier in Deutschland statt. Es ist nur nicht so offensichtlich, aber der Kampf ist genauso real.
Nun, du hast gesagt, dass es wahrscheinlich Baptisten waren, die diese Missionsarbeit dort geleistet haben. Nun weiß ich, dass du ein adventistischer Pastor bist. Kann denn jeder diese Arbeit tun? Ich meine, spielt es eine Rolle, welcher Kirche du angehörst oder welche Art von Lebensstil du pflegst? Ist jeder in der Lage, Dämonen auszutreiben?
Ich denke, dass wir immer aus dem Worte Gottes antworten sollten. Wir sollten immer einen Grund für unseren Glauben angeben. In Epheser Kapitel 6 gibt es eine sehr berühmte Stelle dazu. In Epheserbrief Kapitel 6 wird uns gesagt, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollten. Und so sagt der Apostel Paulus in Kapitel 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das ist an alle Christen geschrieben, also können alle Christen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Es sind nicht nur Pastoren, Missionare, Priester oder Evangelisten. Dann sagt es weiter, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also die Kämpfe, die wir heute im Alltag haben, sind nicht gegen die Politiker, über die wir gerne schimpfen. Das eigentliche Problem, dem wir gegenüberstehen, ist das Problem des Bösen. Und das Böse hat einen persönlichen, böswilligen Ursprung, und der ist Satan. Die Ursache allen menschlichen Leids sind also nicht unsere Politiker, sondern Satan, der das Böse in der Welt wirkt und die Menschen dazu verführt, Böses zu tun. Und so ist dieser Abschnitt für alle Christen bestimmt. Und dann sagt er in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So sagt es hier zweimal, dass ihr fest stehen sollt. Im nächsten Vers sagt es, so steht nun. Dreimal wird den Christen in diesem Abschnitt also gesagt, dass sie die Waffenrüstung Gottes anziehen sollten, aber wir sollen standhaft bleiben. Wenn man bei der Infanterie ist und der befehlshabende Offizier einem sagt, man solle stehen, dann ist das eine defensive Position. Wenn du stillstehst, greifst du nicht an. Die Botschaft hier also ist, dass ihr, wie der Apostel sagt, in der Lage seid, an diesem bösen Tag zu bestehen. Der böse Tag ist also der Tag, an dem Satan oder ein Dämon beginnt, dich zu belästigen oder anzugreifen. Wir laufen nicht vor Satan weg, aber wir gehen auch nicht hinaus, um Ärger zu suchen. Wenn Satan kommt und nach uns sucht, können wir in der Waffenrüstung Gottes stehen. Das ist das Privileg eines jeden Christen. Wir haben den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Um unsere Teile haben wir den Gürtel der Wahrheit, wir haben den Schild des Glaubens und die feurigen Pfeile des Satans auszulöschen. An unseren Füßen tragen wir die Schuhe, die für die Bereitschaft stehen, das Evangelium weiterzugeben. Und in unseren Händen halten wir das Schwert des Geistes, das gesprochene Wort Gottes. So kann jeder Christ die Waffenrüstung Gottes tragen, damit wir uns wehren können und nicht nachgeben oder kapitulieren müssen oder von Angriffen Satans besiegt werden. Das ist also etwas, was jeder Christ tun kann. Die meisten Christen wollten es nicht, weil es stressig ist. Es ist erschreckend. Niemand wird dem Bösen von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Niemand möchte sich mit der Aussicht, dass da die Dämonen sein könnten, die einen angreifen wollen, auseinandersetzen. Und so wird diese Art von Dienst nur sehr, sehr wenigen Menschen überlassen, die bereit sind, sich in diesem Dienst zu engagieren.
Mhm. Hast du schon einmal gesehen oder die Erfahrung gemacht, dass eine Austreibung nicht funktioniert hatte? Und kannst du uns sagen, warum?
Ja, ich habe bei vielen Gelegenheiten mit Menschen zu tun gehabt und unsere Missionare haben mit Menschen zu tun gehabt. Es kann durchaus sein, dass jemand eine liebgewonnene Sünde im Leben hat, die er nicht aufgeben will. Es kann gut sein, dass er einen verbitterten Geist hegt. Obwohl sie sagen, dass sie jemand vergeben haben, hegen sie immer noch Racheträume oder sie wollen sich über das Leid eines anderen freuen. Ich glaube, das deutsche Wort ist Schadenfreude.
Ja.
Manchmal gibt es im Leben derer, die anderen dienen, nicht bekannte Sünden und sie kämpfen selbst mit Sünde. Es gibt also eine Vielzahl von Gründen, warum das passieren kann. Manchmal sehen wir heute den Sieg nicht. Im Westen wollen wir die Dinge sofort erledigt haben. Wenn man ein Taxi anruft, so ist das Auto innerhalb von 5 Minuten da. Und wenn du in ein Restaurant gehst, wirst du das Essen innerhalb von 5 Minuten haben. Wir wollen, dass alles sofort erledigt wird. In der geistlichen Kriegsführung kommt manchmal ein Dämon heraus, aber es sind noch mehr Dämonen vorhanden. Es kann sein, dass mehrere Befreiungsaktionen nötig sind, bis alle Dämonen endlich herauskommen. Dafür hat man vielleicht nicht die Zeit. Man ist vielleicht nur zu Besuch oder zum Predigen auf der Durchreise. Oder man hat keine Zeit, 3 oder 4 Wochen lang jeden Tag jemanden zu befreien. Das Problem wird also in der Zeit, in der man dort ist, nicht gelöst. Es gibt also mehrere Gründe, warum das passieren kann.
Ich erinnere mich an eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte, in der einige Leute, es waren so jüdische Exorzisten, versuchten, einen Dämon auszutreiben. Und der Dämon sagte, ich kenne Jesus, ich kenne Paulus, aber wer seid ihr? Und der Dämon beginnt, sie zu verprügeln. Sie waren also nicht in der richtigen Verfassung, um mit diesen Mächten umzugehen.
Ja, Paulus und Petrus hatten eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wenn sie also sprachen, geschah das aus dem Glauben heraus. Aber diese jüdischen Exorzisten, die sieben Söhne des Zeba, benutzten den Namen Jesus in einem magischen Sinn. Fast so, als ob man 50 Cent einwerfen würde und Gott einem eine bestimmte Antwort geben muss. Und so erkannte der Dämon, dass diese Männer keine rettende Beziehung oder eine vom Glauben erfüllte Beziehung zu Jesus Christus hatten. Und nur im Namen von Jesus können Dämonen ausgetrieben werden. Das ist das Einzige, was sie respektieren. Und wenn wir den Dämonen befehlen, uns zu verlassen, müssen wir den Glauben haben, dass Gott dieses Gebet tatsächlich erhören wird.
Also können wir wohl sagen, dass diese Menschen nicht von Engeln beschützt wurden, denn sie wurden ja verprügelt.
Ja.
Und ich denke, für mich und unsere Zuschauer wäre es interessant zu wissen, wo wir heute solche dämonischen Fallen finden können und wie wir sie umgehen können. Gibt es irgendwelche versteckten Fallen, die der Teufel versucht, uns zu stellen, damit wir in sie fallen? Weißt du, wo wir diese Fallen entdecken können?
Ja, sie sind überall in der Gesellschaft zu finden. Und bei AFM verwenden wir oft einen Fragebogen mit etwa 40 Fragen. Darin geht es um die offensichtlichen Bereiche, in denen Satan in das Leben eines Menschen eindringen kann. Zum Beispiel jede Beschäftigung mit dem Okkulten. Vielleicht war man auf dem College betrunken und hat mit Tarotkarten oder mit einem Ouija-Brett gespielt. Vielleicht gab es einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Vielleicht hat man eine Mutter oder einen Vater oder einen Großelternteil, der mit dem Okkulten zu tun hatte. Oder es gibt einen vertrauten Geist in der Familie. Vielleicht hat man Horrorfilme gesehen, Filme, in denen der Tod gefeiert wird oder Themen des Okkulten. Und da gibt es viele Filme. Sexuelle Unmoral ist ein weiterer offensichtlicher Weg, sei es Pornografie oder sexueller Missbrauch oder die Teilnahme an der sexuellen Revolution. Dies sind alles Perversionen von Gottes Plan für die Menschheit. Und die, die daran teilnehmen, öffnen die Tür zur Dämonisierung. Oder wenn man zum Beispiel die Schriften von Edgar Cayce oder den New Age-Autoren liest. Heutzutage ist es im Westen beliebt, spirituell, aber nicht religiös zu sein. Und so haben die Leute Heilkristalle. Sie haben Räucherstäbchen zu Hause. Sie lesen vielleicht ihre Horoskope und so weiter. Und das sind alles Einstiegspunkte für Satan in das Leben der Menschen. Unsere westliche Gesellschaft ist voller Falltüren und Fallen. Wir müssen wachsam und vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass wir nicht in eine dieser Fallen gehen. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, uns daran zu erinnern, dass das christliche Leben nicht die Abwesenheit von satanisch inspiriertem Vergnügen ist. Das christliche Leben zeichnet sich durch ein Leben der Freude, des Friedens, des Glücks und der Liebe aus. Und das sind die Dinge, von denen die meisten Menschen sagen, dass sie sie wollen, aber sie finden sie in ihrem Leben nicht. Also ich finde, dass die christliche Erfahrung eine Freude ist, dass ich die Liebe Gottes erkenne und dass sie mich durchströmt und ich die Liebe Gottes auch von anderen Christen erfahre. Deshalb denke ich, dass es als Christ wichtig ist, nicht einfach zu sagen, als Christ tut man dies und jenes und das andere nicht. Christsein bedeutet, dass ich mit dem Geist Gottes erfüllt bin. Ich erfahre die Liebe Gottes. Ich habe Frieden in meinem Herzen, weil meine ewige Zukunft gesichert ist. Und ich weiß, was immer mir heute passiert, Gott alles unter Kontrolle hat. So kann ich also durch den Stress des Lebens gehen und werde nicht von Angst, Panik, Depression oder Sorgen überwältigt, wie viele Menschen, die keine Verbindung zu Gott haben.
Was ist, wenn es jemanden gibt, der sich das jetzt ansieht und sagt, naja, in meiner Vergangenheit habe ich mir Horrorfilme oder Pornografie angesehen oder ich war betrunken oder ich habe Tarotkarten benutzt. Befinden Sie sich in Gefahr, wenn Sie sich mit diesen Kräften schon einmal beschäftigt haben? Woran können Sie erkennen, ob Sie jetzt vielleicht in Ihrem Leben so eine okkulte Belastung haben? Gibt es da irgendetwas, worauf man so achten könnte, worauf man Sie vielleicht hinweisen könnte, wenn Sie dies oder jenes in Ihrem Charakter entdecken? Also gibt es irgendetwas, woran Sie erkennen könnten, ob Sie eine okkulte Belastung haben oder nicht?
Ja, die Bibel ist voll von Gottes Verheißungen. Aber sie bleiben in der Bibel und werden erst dann im Leben aktiv, wenn man anfängt, sein Leben auf diese Verheißungen zu gründen. Wenn man also anfängt, nach diesen Verheißungen zu leben und sein Leben auf diese Verheißungen zu gründen, werden diese Verheißungen wahr. Und so ist es auch mit Satan. All die Beispiele, die du genannt hast, sind Wege, auf denen Satan seine Lügen in dein Leben einführt. Und wenn man diese Lügen als wahr akzeptiert, dann werden sie wahr. So liest man vielleicht ein Horoskop, in dem steht, dass man nie Kinder haben wird. Und weil man es akzeptiert, bekommt man wahrscheinlich keine Kinder. Man liest vielleicht ein Horoskop, das sagt, dass man jung sterben wird. Und weil man die Autorität dieses Horoskops akzeptiert, die die Autorität Satans ist, stirbt man vielleicht tatsächlich jung. Wenn Menschen also mit diesen Dingen spielen, wie du erwähnt hast, ist der häufigste Effekt, dass sie die Lügen aufschnappen und sie erinnern sich an das, was ihnen gesagt wurde. Wenn sie mit Tarotkarten oder Ouija-Brettern gespielt haben, wissen sie, was gesagt wurde. Satans Lügen ziehen sich durch das Leben dieser Person und bringen tatsächlich ihr Dasein. Ein weiteres gutes Beispiel ist, wenn Eltern einem Kind sagen, du bist wertlos, du bist nichts wert, du wirst nie etwas Gutes aus deinem Leben machen, du bist nicht liebenswert. Das sind Lügen, die letztlich von Satan stammen und im Herzen des Kindes Wurzeln schlagen. Sie wachsen und beherrschen das Kind bis ins Erwachsenenalter hinein. Für den Rest ihres Lebens werden sie diese Lügen glauben und das wird ihre Fähigkeiten, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen zu haben, verkrüppeln. Wenn man also die Lügen Satans in seinem Leben zulässt, braucht man Gott als Gärtner. Er kann diese Lügen an der Wurzel ausreißen. Gott kann es tun, wenn wir ihn bitten, unser Denken zu ändern. Und wir wehren uns gegen die Lügen Satans, indem wir die Wahrheiten der Bibel über uns selbst zitieren. Satan sagt einem vielleicht, dass man so schlecht ist, dass Gott einem niemals vergeben könnte. Dann erinnert man sich an 2 oder 3 Zitate aus der Bibel, in denen von Gottes Vergebung die Rede ist. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt und er wird an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wenn Satan also angreift und sagt, dass man nicht liebenswert ist oder dass man ein Waisenkind ist oder in Pflegeheimen war, in Johannes 1, Vers 12 heißt es, dass er allen, die glauben, die Macht gegeben hat, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Ich habe also eine Familie und es ist eine himmlische Familie. Also antworten wir auf die Lügen Satans mit den Wahrheiten, die Gott uns in der Bibel gegeben hat. Und wenn Satan uns diese Lügen in den Kopf setzt, sage ich, nein, das ist nicht wahr. Ich weise dich zurück, Satan, denn es steht geschrieben. Und dann zitiert man diese Verheißung aus der Heiligen Schrift. Also ist es wichtig, dass wir als Christen das Wort Gottes in unserem Geist tragen oder irgendwo leicht auffindbar, vielleicht irgendwo in unserer Bibel geschrieben, so dass, wenn diese Lügen des Satans in unserem Geist gebracht werden, wir mit Gottes Wahrheiten antworten und zu dem Teufel widerstehen. Dann flieht er von uns.
Ja, also ich kenne einen Mann, der diese Probleme hat. Er hat so eine Art okkulte Belastung. Und immer, wenn er die Bibel aufschlägt, schließen sich seine Augen. Also er erinnert sich an eine Menge Bibelverse. Aber es ist ein Problem, mit dem er kämpft. Und er sucht in seinem Leben, was er vielleicht falsch gemacht haben könnte. Ob es also irgendeine okkulte Belastung in seinem Leben gibt. Wenn jemand jetzt herausfindet, dass es etwas Ungewöhnliches in seinem eigenen Leben gibt, etwas, das über die menschliche Macht hinausgeht, wie geht man dann damit um? Wie können wir diese Dinge wieder loswerden? Wenn du einem Menschen gegenüberstehen würdest, der dieses oder ein anderes Problem hat, was würdest du ihm raten?
Ja, eine Reihe von Dingen. Also erstens wollen wir das Haus von allem reinigen, was mit dem Okkulten zu tun hat. Zweitens muss ein Bekenntnis der Sünde und jede Teilnahme mit dem Okkulten abgelegt werden. Es geht nicht nur um Verstrickungen mit dem Okkulten. Vielleicht hat man Steuern hinterzogen. Man denkt vielleicht nicht, dass es etwas mit dem Okkulten zu tun hat, aber die Versuchung zu lügen und von der Regierung zu stehlen, kommt letztendlich von Satan. Man wird also ein ehrliches Gespräch darüber führen, wo man betrügt, lügt, stiehlt, Ehebruch begeht und all diese Dinge, die gegen die 10 Gebote verstoßen. Dann wird es ein Sündenbekenntnis geben und dann wird es Reue geben und man wird sie durch einen Prozess führen. Ich bekenne diese Sünde. Bitte vergib mir, himmlischer Vater. Ich werde mich davon abwenden und möchte alles, was damit in meinem Leben verbunden ist, loswerden. Dann bittet man sie, Satan zurechtzuweisen, indem man sie durch ein Gebet führt. Satan, ich weise dich in diesem Bereich meines Lebens zurück. Und dann bitten sie um die Erfüllung des Heiligen Geistes. Manchmal führen wir auch eine Salbung durch. Das Öl ist nicht magisch, es hat keine magischen Eigenschaften, aber es repräsentiert den Heiligen Geist. Oft salben wir sie auf der Stirn, denn dort spielt sich der Kampf ab. Dort findet das rationale Denken statt. Dort werden Entscheidungen getroffen. Die Ölsalbung repräsentiert also die Versiegelung des Heiligen Geistes. Wir wollen nicht, dass Satan die Erlaubnis erhält, wieder ins Gehirn einzudringen, um einen diese Art von Versuchungen zu geben. Also das sind einige der meistverwendeten Methoden, die man anwenden kann.
Mhm. Okay, das ist natürlich sehr interessant für mich und bestimmt auch für alle unsere Zuschauer, das zu hören und das zu verstehen, was wir tun können, um unsere eigenen Häuser und Wohnungen davon zu reinigen. Ich sollte also damit anfangen, in meinem Haus nach all den Dingen zu suchen, die vielleicht mit dem Okkulten verbunden sind. Was könnte das zum Beispiel sein? Tarotkarten?
Es könnten Tarotkarten sein, es könnten Horrorfilme sein, es können Heavy Metal und Rockmusik sein, es könnten Gewaltfilme sein, es könnten pornografische Konten im Internet sein, es könnte eine Buddha-Statue sein, die man in Thailand gekauft hat, es könnte eine afrikanische Gesichtsmaske sein, die man als Tourist in Haiti gekauft hat. Es könnte alles sein, was Sie in einem heidnischen Tempel als Souvenir gekauft und mit nach Hause genommen haben. Es könnten die Schriften von New Age-Autoren sein, es könnten Heilkristalle sein, es könnten viele verschiedene Dinge sein. Oft haben Menschen Dinge in ihrem Haus, deren spirituelle Bedeutung ihnen gar nicht bewusst ist. Und manchmal haben sie vielleicht ein Familienmitglied oder einen Freund, der in den Okkulten verwickelt ist und ihnen ein Geschenk gemacht hat. Das Geschenk ist aber in Wirklichkeit kein Geschenk. Jedes Mal, wenn Sie das Ding ansehen, erinnert es Sie an Ihren Freund und das ist eine Einladung, eine offene Tür für Dämonen, in das Haus dieser Person einzudringen. Wenn ich also einen Freund habe, der mit dem Okkulten zu tun hat, werde ich nichts von ihm annehmen.
Mhm.
Denn ich weiß nicht, was mit diesem Geschenk kommt. Es könnte wie ein trojanisches Pferd in meinem Haus sein.
Und wenn man sein Haus von all diesen Dingen säubert, würde man diese Sachen dann einfach in den Mülleimer werfen?
Ja, ich bitte die Person, es zu tun. Ich gehe mit der Person herum und sage, was ist dies und was ist das? Aber sie müssen es entsorgen. Also ich könnte es nehmen und wegbringen, aber sie müssen es selber tun. Und dann kann es viele Stunden dauern, bis jemand diese CDs, diese DVDs, den Buddha oder was auch immer es sein mag, die Kristalle. Es kann viele Stunden dauern, bis sie wirklich danach greifen, um es in den Müll zu werfen. Und man erkennt, dass diese Dinge ihren Verstand beherrschen und dass es ein mentaler Kampf ist. Man sieht diesen Kampf sehr deutlich. Sie werden oft stundenlang dasitzen und dieses Ding anschauen, bis sie den Mut aufbringen, es zu entsorgen. So erkennt man, dass ihre Gedanken in Satan gefangen sind und nicht im Worte Gottes. Ihr Denken ist gefangen und es ist mit viel Gebet und Ermutigung, dass sie es tatsächlich aufheben und zerstören.
Ich vermute, dass du schon viele Erfahrungen mit hilfesuchenden Menschen gemacht hast.
Ja.
Es ist für uns hier in Deutschland oder auch in ganz Europa eher ungewöhnlich, offen gegen diese Dinge zu kämpfen. Ich denke, diese offenen Kämpfe gegen Dämonen und Hexerei sind, wie du schon erwähnt hast, eher in Afrika südlich der Sahara zu finden. Da gibt es wohl eher diese offenen Auseinandersetzungen auf den Straßen oder sogar in den Kirchen. Nun, du erinnerst dich bestimmt, dass ich dich in unserem letzten Interview gefragt habe, ob du einige Erfahrungen mit uns teilen könntest. Und so möchte ich dich jetzt einfach nochmal fragen, ob du vielleicht ein oder zwei Erfahrungen mit uns teilen kannst aus den Missionsfeldern, um uns einen kleinen Einblick in die Arbeit von AFM geben kannst.
Ja, also ich bin Präsident von AFM und es ist ein echtes Privileg, an der Seite von Missionaren an vorderster Front zu arbeiten. Missionsarbeit ist nicht romantisch. Nur diejenigen, die keine Missionare sind, denken, dass es romantisch ist. Missionsarbeit ist sehr harte Arbeit, die viele Opfer erfordert. So habe ich zum Beispiel erst vor ein paar Wochen eine Kollegin, die in Zentralafrika ist und mit einer nomadischen Volksgruppe arbeitet, und sie musste operiert werden. Sie musste operiert werden, es war eine Notoperation. Aber aufgrund der Wetterbedingungen war es unmöglich, sie in die Hauptstadt zu bringen. Und im örtlichen Krankenhaus gab es nur einen sehr begrenzten Vorrat an Anästhesie. Und sie hatte nicht wirklich die richtigen Medikamente, um ihr zu helfen. Wir haben also darüber gebetet, denn sie sagten, wenn sie nicht operieren, könne sie sterben. Aber wenn wir operieren, haben wir vielleicht nicht genug Anästhesie. Also beteten wir und sie entschied sich für die Operation. Am Tag nach der Operation erkrankte sie an Malaria und Covid. Sie hatte also eine große OP am Rumpf und zum Glück hielt die Anästhesie gerade noch an. Aber danach hatte sie nicht genug Schmerzmittel. Sie hatte also starke Schmerzen und dann hatte sie Malaria und dann bekam sie Covid. Nun, von diesen Dingen kann man sterben. Die Malaria in diesem Teil der Welt ist eine Variante, an der viele Kinder sterben. Man sollte damit also sehr vorsichtig umgehen. Nun, 6 Wochen später erholte sie sich immer noch dort im Missionsfeld. Da kam der Häuptling, der einen anderen Glauben angehörte, brachte ein Huhn und einen Sack Maismehl mit und sagte, das ist von der Gemeinde. Wir wollen, dass du es isst, damit du wieder zu Kräften kommst. Das ist unser Geschenk an dich, weil wir dich in unserer Gemeinde haben wollen. Nun, die Häuptlinge haben ihr noch nie gesagt, dass sie als Missionarin in ihrer Gemeinde haben wollten. Als sie aber sahen, dass sie nach der OP, dem Covid und der Malaria fast tot war, sammelten sie Geld für Maismehl und ein Huhn und brachten es vorbei und sagten, wir wollen, dass du wieder gesund wirst, weil wir dich in unserer Gemeinde haben wollen. Obwohl es eine sehr schmerzhafte Erfahrung für die junge Missionarin war, war es auch das erste Mal, dass die lokale Gemeinde sagte, wir wollen dich in unserer Gemeinde haben. Und so war es eine Bestätigung, ja, Gott will mich wirklich hier haben. Und diese Leute schätzen, was ich in dieser Gemeinde einbringe. Also passieren solche Dinge. Wir haben auch Missionare im Nahen Osten. Vor etwa 3 oder 4 Jahren gab es dort, wo sie lebten, einen Anstieg von Raketenangriffen und wir mussten sie herausholen. Sie waren ursprünglich aus Südafrika und weil es in ihrem Missionsfeld viele Raketenangriffe und Drohungen gegen Ausländer gab, holten wir sie da raus. Sie flogen also über Amsterdam nach Südafrika zurück. Aber als sie in Amsterdam ankamen, es war zu Beginn der Pandemie, wurden die Flüge nach Südafrika gestrichen und sie durften nicht nach Amsterdam einreisen. So saßen sie fast 2 Monate lang am Flughafen fest. Sie konnten weder vor noch zurück. Sie mussten warten und warten und warten. Etwa 8 Wochen lang, bis die südafrikanische Regierung schließlich Notflüge einrichtete und sie aus Amsterdam ausfliegen konnten. Also das Leben als Missionar hat eine Menge Herausforderungen. Man weiß nie genau, was mit einem passiert. Auf den Philippinen gab es eine Gemeinschaft von Animisten, die nichts mit Jesus Christus zu tun haben wollten und in Angst vor den Geistern lebten. Eine Frau hatte ein Baby, das zu früh geboren wurde. Es wurde etwa im 7. Monat geboren. Die Schamanen sagten, dass die Seele des Babys unvollständig ist, weil es nicht 9 Monate im Mutterleib war. Deshalb ist es ein spirituell schlechtes Kind und sie müssen es sterben lassen. Also ließen sie das Baby zum Sterben im Wald zurück. Sie setzten es sozusagen aus. Dann holten sie den Leichnam, wickelten ihn ein und legten ihn auf einen Scheiterhaufen, einen Haufen Holz und verbrannten das Baby, was in diesem Teil der Welt normal ist. Aber die junge Mutter, sie war nur eine junge Frau, sagte, nein, ich habe gehört, dass Jesus Christus Menschen heilen kann. Und so schickte sie eine Nachricht an unsere Missionare und sagte, würdet ihr kommen und für mein totes Baby beten? Nun, die Missionare wurden zum ersten Mal in dieses Dorf eingeladen, also gingen sie in das Dorf. Es war ein einheimischer, philippinischer, adventistischer Missionar, der mit unseren Berufsmissionaren zusammenarbeitete und sie beteten über der Leiche, aber nichts geschah. Also sagte der Missionar, wenn Gott will, dass dieses Kind lebt, dann wird es wieder aufstehen, also verbrennt es noch nicht. Sie ließen das Kind also auf dem Holzstapel liegen und gingen zum Essen. Während sie aßen, hustete das Kind und wurde wieder lebendig. Und das ganze Dorf sagte, wir wollen Christen werden. Einfach so. Das sagte der Missionar, ich kann euch heute nicht taufen, denn ihr wisst so gut wie nichts über das Evangelium, aber wir werden einige Bibelstunden mit euch machen, damit ihr wisst, was es heißt, Christ zu sein. Das war ein großartiger Sieg. Und die Leute gaben ihr Leben Christus. Und es gab einige Taufen und das Kind wurde wieder lebendig. Aber einige Wochen später gab es ein weiteres Problem mit dem Schamanen und mit dem Kind. Das Kind sollte im Grunde wieder ausgesetzt werden, denn dem Dorf sind einige schlimme Dinge passiert, weil die Geister wütend waren. So stimmte die Mutter zu, dass das Kind wieder sterben würde, um das Dorf vor den Angriffen der Dämonen zu schützen. Also ließ sie das Kind zum Sterben zurück und das Kind starb und kam nie wieder zum Leben zurück. Diese Art von Dingen sieht man also in animistischen Gemeinschaften. Wenn man zum Beispiel eine Gemeinschaft von 100 Familien hat und eine Familie Adventist wird, der Rest, der Dorfbewohner hat Angst vor den Geistern und wenn die Geister wütend sind und irgendwelche schlechten Dinge mit in den Dörfern passieren, sagen die Leute, dass die Adventisten schuld sind. Wenn also meine Kuh stirbt, ist es, weil du Adventist geworden bist und ich nehme dann deine Kuh weg. Wenn mein Haus abbrennt, wirst du mir dein Haus geben, weil die Geister wütend sind. Und was am schmerzlichsten ist, wenn mein Kind krank wird und stirbt, werden wir dein Kind töten, weil du es über das Dorf gebracht hast. Wenn also in einem animistischen Dorf, wie man es in Afrika und in Asien sieht, das Kind eines Animisten krank wird, gibt die ganze Gemeinschaft den Christen die Schuld. Also beten die Christen für die Genesung des Animistenkindes, denn wenn das Animistenkind nicht gesund wird, wird das Kind des Christen getötet. Es ist also ein echter geistlicher Kampf, der da stattfindet. Wir bekommen viele Gebetsanliegen, wie zum Beispiel, bitte betet für dieses Animistenkind, denn wenn dieses Kind stirbt, werden auch unsere Kinder sterben. Wir nennen es spirituelle Kriegsführung und es ist sehr, sehr real.
Was ihr im Missionsfeld erlebt, hört sich schon sehr beängstigend an. Auf der anderen Seite seid ihr natürlich ein Segen für die Menschen.
Ja.
Ihr helft vielen, Jesus kennenzulernen.
Ja.
Ihm ihr Leben zu übergeben und letztendlich das ewige Leben zu bekommen.
Ja.
Ja, und wir müssen das Evangelium verbreiten. Wir müssen diese Botschaft verbreiten und ich weiß, dass ihr viel Arbeit und Mühe, Gebete, Zeit und Geld in diese Arbeit steckt. Und da wäre jetzt meine Frage, wenn unsere Zuschauer sehen, was ihr für eine Arbeit macht und sie euch gerne unterstützen wollen, gibt es da eine Möglichkeit, eure weltweite Arbeit zu unterstützen?
Ja, es gibt drei Möglichkeiten, wie wir die Menschen zur Hilfe auffordern können. Die erste ist das Gebet. Und auf unserer Webseite afmonline.org kann man sich für unsere Zeitschrift anmelden. Man kann sie auch elektronisch erhalten. Jeden Monat bringen wir eine neue Zeitschrift mit Geschichten von Missionaren aus der ganzen Welt heraus. Ich möchte die Zuschauer einladen, sich eine Missionarsfamilie auszusuchen und zu beginnen, ihre Geschichten zu verfolgen und für diese Missionarsfamilie und die Menschen, mit denen sie arbeiten, zu beten. Das eigene Gebetsleben wird dadurch viel lebendiger werden, denn jetzt ist man Teil des geistlichen Kampfes. Man betet für diese Missionarsfamilie. Die zweite Sache ist zu geben. Man kann Zeit zur Verfügung stellen. Wenn also ein Missionar in deine Stadt kommt, öffne dein Haus, damit er bei dir wohnen kann und kein Geld für ein Hotel ausgeben muss, denn Missionare verdienen nicht viel Geld. Gib ihnen ein Wort der Ermutigung, bring sie zum Flughafen, gib ihnen auch Geld. Man kann online spenden mit afmonline.org, wenn man zum Beispiel mit einer Kreditkarte bezahlen möchte. AFM hat auch ein Euro-Bankkonto in Frankfurt und wenn man sich mit uns in Verbindung setzt, kann man eine Überweisung auf dieses Bankkonto tätigen. Einige Leute machen eine einmalige Spende, zum Beispiel 100 Euro, und andere sagen, ich werde 20 oder 50 Euro pro Monat für einen bestimmten Missionar spenden. Diese monatlichen Zusagen sind es, die sie langfristig im Missionsfeld hält. Also machen Leute monatliche Zusagen, sie spenden online über Kreditkarte oder eine Überweisung. Man kann es also hier in Deutschland auf unser Euro-Konto in Frankfurt überweisen. Man kann auch selber gehen, also man kann beten, geben oder selber gehen. Wenn man selber gehen möchte, gibt es ein Rekrutierungsbüro in Rumänien. Es heißt afmeu.org, also afmeuropäischeunion.org. Dort kann man sich online bewerben und den Bewerbungsprozess durchgehen. Wenn man ein junger Mensch ist, kann man für ein Jahr als Studentenmissionar gehen. Wenn man silbernes Haar hat wie ich, kann man auch für ein Jahr Platin-Missionar sein. Wenn man ein junger Erwachsener ist und langfristig dienen will, vielleicht 10, 20 oder sogar 30 Jahre, kann man als Berufsmissionar dienen. Man kann es zur Lebensberufung machen, aber es muss eine Berufung von Gott sein, denn jeder Missionar bekommt Narben mit nach Hause. Es können körperliche, emotionale, psychologische oder geistliche Narben sein. Und wenn man Kinder hat, wird man sehen, wie Satan die Kinder angreift. Jeder Missionar kommt also mit Narben nach Hause, aber ich denke, sie sind wie Ehrenmedaillen. Wenn man in der Armee ist und eine Medaille bekommt, weil man etwas Mutiges getan hat, ist man im Nachhinein stolz darauf. Es war eine stressige Sache, aber im Nachhinein kann man zurückblicken und sagen, ja, ich habe etwas Gutes getan. Es ist leicht, am Rande zu stehen und diejenigen zu kritisieren, die versuchen, Gutes zu tun. Aber ich würde sagen, wenn man auch in den Kampf einsteigt, wird man verstehen, wie schwierig es ist. Aber man wird auch sehen, wie Gott auf eine Art und Weise im Leben wirkt, die man vielleicht nie zuvor gesehen hat. Und das ist Teil der Freude, ein Missionar zu sein. Also bete, gib oder geh.
Großartig. Hey, vielen Dank, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und dass du das Evangelium, das Wort Gottes, verbreitest. Auch denke ich, dass wir jetzt alle besser verstehen, wie dieser Kampf zwischen uns und den Dämonen aussieht. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Es ist sehr interessant, diesen Geschichten zuzuhören, die du erzählst. Vielen Dank für die gute Arbeit, die ihr im Missionsfeld leistet. Dir und allen Mitarbeitern von AFM. Möge Gott euch segnen und möge das Evangelium durch eure Missionare in viele Nationen verbreitet werden, damit viele Menschen durch die Arbeit, die ihr macht, eines Tages gerettet werden können.
Danke. Gott segne auch euch in eurem Dienst und danke für das, was ihr hier tut.
Der Herr sei gelobt. Es war wirklich ein Segen, dich hier zu haben. Und danke auch an alle unsere Zuschauer, die sich Eisberg voraus wieder angesehen haben. Danke, dass ihr Teil dieser Geschichte hier wart. Und ich möchte es nicht versäumen, euch natürlich für unsere nächste Sendung Eisberg voraus einzuladen. Also, auf ein Wiedersehen. Gott segne euch. Bis bald.